Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen. Furcht und Ehrfurcht, das ist unser Thema heute an diesem Wochenende vor Yom Kippur. Yom Kippur, das wissen Sie vielleicht, das ist der höchste Feiertag im Judentum. Also der Tag, an dem Juden und Jüdinnen Gott um Vergebung bitten. Auch, weil sie ihn als Richter sehen und manchmal vielleicht auch fürchten. Dass Ehrfurcht und auch Furcht ganz grundsätzlich zu allen Religionen gehören, das will uns heute in unserer säkularisierten Gegenwart manchmal gar nicht mehr so richtig einleuchten. Gott als Richter und Bestrafer, das ist kein populäres Gottesbild. Wenn überhaupt, dann soll Gott bitteschön ein lieber Gott sein, mild und sanftmütig. Das war allerdings nicht immer so, sagt etwa die Katholikin Marlies Görres, die sich noch an ganz andere Zeiten erinnern kann.
Wir hatten eigentlich immer Angst vor dem großen Gott. Der war für uns so hoch und so weit weg und so mächtig, dass wir gar keinen Zugang hatten. Mit Gott Vater haben wir nichts am Hut gehabt. Da hatten wir Angst vor. Wie ich dir den Spruch schon sagte, Großmutter immer gesagt hat, ein Auge ist, was alles sieht. Und was in finsterer Nacht geschieht. Und das war der strenge, strafende Gott.
Der strenge, strafende Gott. Da ist man ja erstmal froh, dass es den so nicht mehr gibt. Doch vielleicht machen wir es uns ja damit auch ein bisschen zu einfach. Denn unterschlagen wir da nicht auch ziemlich große Teile dessen, was eben auch in der Bibel steht? Und wie gehen eigentlich andere monotheistische Religionen damit um? Brigitte Jünger hat mit Katholiken, einer jüdischen Theologin und einem Islamwissenschaftler gesprochen.
Ja, mit dem Wort Ehrfurcht kann ich was anfangen, obwohl jetzt das Wort Furcht darin steht, was wir ja sehr schnell mit Angst und Beängstigung verbinden. Aber die Ehrfurcht macht deutlich, dass es jemanden oder etwas gibt, was für sich in Anspruch nehmen kann, dass ich mich persönlich zurücknehme. Das kann ich sehr gut mit Gott in Verbindung bringen, weil Gott das unbenennbar Größere ist. Und dieses unbenennbar Größere es verdient hat, dass ich ihm in Ehre begegne. Und Respekt ist dann da wieder viel zu wenig.
Ich habe lange gebraucht als Kind, um rauszukriegen, dass das nicht Furcht war, was Ehrfurcht bedeuten konnte. Und als Jugendliche bildete sich daraus eine Haltung, die ich heute immer noch habe. Ich knie vor meinem Gott, aber vor keinem Menschen. Da ist der große Unterschied. Gott hat ein Anrecht auf meine Ehrfurcht. Mir ist es ein Anliegen, diesem Gott gegenüberzutreten in all meiner Kleinheit, in all meiner Belastetheit, so wie ich bin, und dann zu wissen, ja, das darf ich, da bin ich willkommen.
Ehrfurcht ja, Angst nein. Ehrfurcht aber nicht im Sinne von, es ist etwas Unberührbares und da ist eine unüberschreitbare Grenze. Wenn ich die übertrete, dann habe ich einen Fehler gemacht, sondern einfach Ehrfurcht im Sinne von Staunen, Erstaunen und Respekt gegenüber dieser unglaublichen Unsagbarkeit, Unfassbarkeit und schier unvorstellbaren Größe.
Matthias Schneck, Anne Rapp und Judith Übing, alle katholisch und in der Kirche aktiv, können Gott problemlos mit dem Begriff Ehrfurcht zusammenbringen. Sie alle hatten das Glück, Gott nicht als strafende Übermacht kennenzulernen, wie es die 1938 geborene Marlies Görres erlebt hat.
Wir hatten eigentlich immer Angst vor dem großen Gott. Der war für uns so hoch und so weit weg und so mächtig, dass wir gar keinen Zugang hatten. Mit Gott Vater haben wir nichts am Hut gehabt. Da hatten wir Angst vor. Wie ich dir den Spruch schon sagte, Großmutter immer gesagt hat, ein Auge ist, was alles sieht und was in finsterer Nacht geschieht. Und das war der strenge, strafende Gott.
Die schwarze Pädagogik des 19. Jahrhunderts reichte weit ins 20. hinein. Hätte es nicht wenigstens einen Gegenpol gegeben, wäre das Glaubensleben vermutlich unerträglich gewesen.
Der Jesus, der uns zugetan war, weil er eben auch Mensch war.
Katholisch zu sein bedeutete ansonsten, der gehorsame Teil eines in erster Linie einschüchternden Glaubensgebäudes zu sein.
Wir gingen in die Kirche, weil wir Angst hatten, wenn wir nicht in die Kirche gingen, dann haben wir eine Todsünde begangen, ne? Dass wir in die Hölle kommen. Und wir kriegten die Angst eben auch eingebläut, in der Hölle ist ewiges Feuer. Vor Feuer hatten wir natürlich auch Angst. Also da waren schon unsere Ängste.
Es geht um Handlungskontrolle, es geht um Gedankenkontrolle. Es ist mehr wie ein gut durchgeführtes diktatorisches System als ein Glaubenssystem.
Judith Übing, geboren 1991, hat von Anfang an einen ganz anderen Gott kennengelernt.
Gott ist mir bisher immer nur als liebendes Wesen begegnet und eher als verzeihend als rächend. Auch wenn die Geschichten in Bibel samt und sonders natürlich auch eine Racheseite zeigen, so ist er mir als Kind nie vermittelt worden. Und in dem Moment, wo halt dieses Urvertrauen in, das ist ein liebender Gott, du kannst da hinkommen, egal was du gemacht hast und egal wie schlimm es ist, das war dann nicht mehr wegzumachen, als ich mit dem Verstand diese anderen Geschichten begreifen konnte.
Viele Geschichten der Bibel erzählen davon, dass Gott ein rachsüchtiger Verfolger sein kann, der die Sünden der Väter noch bis in die 7. Generation verfolgt. Auch die Begegnung mit Gott, wie sie der Prophet Jesaja beschreibt, zeigt, dass es sich um eine gefährliche Angelegenheit handeln kann. Selbst die Seraphim, die Engel, bedecken mit den Flügeln ihr Gesicht, wenn Gott erscheint. Deshalb sagt Jesaja:
Ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen, und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere, gesehen.
Also das ist nicht etwas, was für den Menschen oder selbst dann nach der biblischen Überlieferung für himmlische Wesen ohne weiteres zugänglich ist oder womit man einen ganz einfachen Umgang pflegen kann, sondern das ist eben die Gottheit, das Göttliche.
Dass Gott zwei Seiten hat, die für den Menschen nicht einfach zusammenzubringen sind, betont sowohl der katholische Theologe Ralf Rothenbusch wie auch die jüdische Theologin Tamar Avraham aus Jerusalem.
In dem Moment, wo ihm Gott erscheint, sagt er, ich muss sterben, ich habe Gott gesehen. Also auch in dem Sinne zu sehen, Gott nahe zu kommen, ist etwas Todbringendes potenziell. Das ist auch da, denke ich, ganz stark da. Dieses Heilige, was eben auch gefährlich ist. Ja, ich denke, das muss zur Wesenheit Gottes dazugehören, dass er eben auch nicht in unsere Kategorien passt, sondern was darüber ist.
Also nicht ohne Grund haben ja Generationen vor uns im Blitz und Donner und sonstigen Urgewalten eine Ausdrucksform Gottes gesehen. Klar, also wenn jemand den Anspruch hat, letztlich der Richter meines Lebens zu sein, dann gibt es natürlich auch die Seiten, die sagen, mit dem kann man jetzt nicht einfach nur Schlitten fahren, wie das Sprichwort sagt.
In Kapitel 45 lässt Jesaja Gott selbst sagen, dass er Gutes und Böses in sich vereint.
Ich bin der Herr und sonst niemand. Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel. Ich bewirke das Heil und erschaffe das Unheil. Ich bin der Herr, der alles vollbringt.
Zeigt sich in dem lieben Gott, den wir heute gerne in den Mittelpunkt stellen, also vielleicht das Bedürfnis, die furchterregenden Seiten Gottes zu glätten?
Ich denke, es gibt viele Tendenzen, meiner Meinung nach im Christentum viel stärker, aber natürlich auch im Judentum, dass man diese Seite mehr beiseite drängen will und man sich halt wohler fühlt mit dem guten und gnädigen Gott. Gott hat beide Seiten und vielleicht kann das Gebet dazu führen, dass man ihn mehr auf die gute Seite bringt. Also haben wir versucht, mehr die positive Seite zu betonen, aber man weiß, dass die andere da ist. Und dieses Betonen des Positiven ist irgendwo ein Bewusstsein. Wir wollen das stärken gegenüber dem anderen. Und ich glaube im Großen und Ganzen schon, dass sich das im Judentum stärker erhalten hat. Vielleicht auch aufgrund der jüdischen Geschichte, die ja auch viel Leidensgeschichte ist, dass man einfach nicht so schnell die Augen davor zumachen konnte.
Gott ist größer als alles Menschenwerk und das, was Menschen erfassen können. Die Muslime erinnern mit ihrem Gebetsruf täglich 5-mal daran. Dass Gott sowohl barmherzige als auch zu fürchtende Seiten hat, können Muslime sehr gut akzeptieren, wie der Islamwissenschaftler Muhammad Samer Murtaza erklärt.
Gott, wenn wir ihn ernst nehmen, hat auch eine unheimliche Seite. Und im Alltag als Muslim, man klagt eigentlich nicht. Man erkennt an, Leid gehört zu meiner Existenz. Die Frage ist, wie gehe ich mit Leid um? Aber das Leid für den Gläubigen ist halt kein Ort der Gottesverlassenheit, sondern wo ich Gott begegnen kann. Gott, also so ist zumindest die koranische Botschaft, will nicht, dass wir wie Kinder am Rockzipfel Gottes hängen und der soll alles für uns bitte machen, sondern Gott sagt in Sure 2, Vers 30, der Mensch ist sein Statthalter. Du bist kein Kind, du bist ein Mensch, der erwachsen ist, der in Verantwortung gesetzt ist. Du kannst dir eine bessere Welt vorstellen, aber Gott macht es sich nicht zur Aufgabe, uns diese Arbeit abzunehmen, sondern sagt, ich zeige euch den Weg, ich lehre euch die entscheidenden Werte, an denen ihr eure Gesellschaft gestalten sollt, aber ihr müsst den Weg gehen, ihr müsst das selber vollbringen.
Eine Sichtweise, die von der christlichen Erfahrungswelt gar nicht so weit entfernt ist.
Viele Leute bitten, bitten, bitten. Und dieser Gott ist keiner, der auf jede Wunde ein Pflaster klebt, sondern da müssen wir schon alleine durch. Also für mich ist Ehre erweisen, ein bisschen daran beizutragen, dass die Welt so wird, wie Gott sie haben will. Weil ich glaube, dass er will, dass Menschen ein gutes Leben haben und es gibt so viele, die das nicht haben.
Also konkret finde ich, dass es lohnt, die Ehrfurcht vor Gott zu stärken, aber Gott nicht zu gebrauchen, um bestimmte Regeln auf dem Wege der Angst bei Menschen abzutrotzen.
Dieses Wort Ehrfurcht, das ja im Endeffekt sich gebildet hat im Mittelalter aus den adligen Hierarchien, den hochgestellten Klerikern, denen man ehrfürchtig begegnen musste, das ist ein Fehler. Denen muss man gar nicht ehrfürchtig begegnen. Die können Angst und Furcht verbreiten. Das haben sie ja auch oft genug getan. Aber die Ehrfurcht vor Gott ist ein Dürfen. Aus meinem Glauben heraus ein Dürfen, kein Müssen. Etwas, was mir gut tut, da einen Platz zu haben.
Yusuf al-Qaradawi, das ist ein Name, der in nicht-muslimischen Kreisen kaum bekannt ist. Qaradawi wurde oft als Chefideologe der Muslimbruderschaft bezeichnet. Die Muslimbruderschaft, das ist die erste moderne islamistische Bewegung, die 1928 in Ägypten entstand. Anfang dieser Woche ist Qaradawi nun gestorben. Und unter Muslimen und Musliminnen im Nahen Osten, aber auch hier in Europa, hat sein Tod sehr emotionale und vor allem sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die einen bezeichnen ihn als Hassprediger oder Terrorunterstützer, die anderen betonen dagegen seine großen Verdienste im Bereich der islamischen Rechtswissenschaften. Darüber, warum das so ist, kann ich jetzt mit der Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf sprechen. Frau Gräf, wer war dieser Mann?
Yusuf al-Qaradawi war ein 1926 geborener ägyptischer Gelehrter, der in seiner Jugend in den 1940er Jahren den Muslimbrüdern beigetreten ist. Und die stellten damals eine antikoloniale Bewegung dar gegen die britische Herrschaft in Ägypten. Und er ist den Muslimbrüdern sein Leben lang treu geblieben, auch wenn er seit Ende der 1950er Jahre nicht mehr festes Mitglied dieser Vereinigung war. Das könnte man vielleicht jetzt so zusammenfassend sagen, um ihn vorzustellen. Er ist Gelehrter der islamischen Theologie und Rechtswissenschaft, aber eben auch Aktivist. Und vor allem setzte er sich für die Belange der Palästinenserinnen und Palästinenser ein. Und das ist wahrscheinlich eine der Erklärungen, warum er so populär war.
Also ein Mann, der ganz verschiedene Rollen auch in seinem Leben eingenommen und ausgeführt hat. Aber er war ja auch einer, der gerade im Westen sehr umstritten war. Und wenn man sich einige seiner Positionen, auch Fatwas, also islamische Rechtsgutachten, anschaut, dann liest sich ja das tatsächlich auf den ersten Blick erstmal wie eine Liste des Grauens. Er nannte Homosexualität eine geschlechtliche Abartigkeit. Er sprach sich für die Todesstrafe bei unehelichem Sex aus und nannte Hitler einmal eine gerechte Strafe für die Juden. Wie konnte so jemand eine doch so große Anhängerschaft aufbauen?
Ja, es liest sich wirklich wie eine Liste des Grauens und so hat sich auch Spiegel Online jetzt am Montag von ihm verabschiedet. Diese Position hat er tatsächlich vertreten, immer wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wenn wir die alle so zusammenziehen, trägt das eher zu einer Dämonisierung seiner Person bei, was uns vielleicht nicht ganz weiterhilft. Aber die Popularität, also warum kann jemand trotz dieser Position so populär sein? Ich hatte es gerade schon angedeutet. Meines Erachtens hängt es damit zusammen, dass er sich gegen Kolonisierung, gegen christliche Missionierung und durch die westlichen Erstkolonialmächte, später Globalisierungsprozesse geäußert hat und vor allen Dingen eben sich immer wieder für die palästinensische Sache eingesetzt hat. Man hätte sich gewünscht, er wäre ein muslimischer Gandhi gewesen bei dieser Reichweite und nicht einer, der so stark gegen die Juden hetzt, hatte aber gemacht, wie viele andere auch, die sich in diesem palästinensisch-israelischen Konflikt auf die Seite der Palästinenser stellen. Man muss wissen, wenn man sich das islamische Recht anguckt, das ist ja ein Recht, was jetzt nicht als nationalstaatliches Recht, also nicht mehr so praktiziert wird. Jetzt ist es quasi eine Auseinandersetzung, die nicht unbedingt immer rechtliche Konsequenzen hat. Also es ist ein Diskurs. Und er war einer, der sich sehr gut auskannte. Und er hat dazu beigetragen, bestimmte Handlungen in der modernen Welt neu einzuordnen. Das kann man jetzt nicht behaupten bei den Sachen, die Sie gerade genannt haben. Das klingt nicht sehr differenziert. Aber es gibt sehr viele andere Fragen, zu denen er sich im Laufe der Zeit sehr dezidiert geäußert hat, eben mit seinen vielen Büchern. Und ich denke, das macht auch seine Autorität als Gelehrter aus. Er hat sich dafür eingesetzt, dass eine Mädchenbildung ermöglicht wird. Es ging immer um die Frage, darf eine Frau zum Beispiel Präsidentin werden? Zuerst wurde das in den 60er Jahren, in den 70er Jahren abgelehnt. Und dann hat er Position entwickelt, vielleicht auch im Zuge, wie er seine Töchter aufwachsen sehen hat. In dem Zuge hat er seine Position geändert und am Ende hat er dafür plädiert. Aber wichtig war ihm immer, dass es aus dem Islam selbst herauskommt.
Und trotzdem hat er ja auch bis zum Ende seines Lebens die Position vertreten, dass die Frau sich dem Mann unterzuordnen habe. Andernfalls dürfte er sie sogar leicht schlagen. In Katar hat er dann später auch für den arabischsprachigen Sender Al Jazeera gearbeitet. Er hatte dort eine Show mit dem Titel Die Scharia und das Leben. Und mit der hat er wirklich ein Millionenpublikum erreicht. Wie sehr hat denn auch seine mediale Kompetenz, vielleicht auch sein besonderes Können auf diesem Gebiet dazu beigetragen, dass er wirklich zu dieser öffentlichen Figur Al-Qaradawi geworden ist?
Ich muss immer schmunzeln, weil ich ihn nicht besonders charismatisch fand, wenn er spricht. Er nuschelt so ein bisschen, er spricht im ägyptischen Dialekt. Und ich fand gar nicht, dass er da so kompetent ist, was das Sprechen angeht. Aber er hat von Anfang an diese Mission gehabt. Und ich glaube, das ist das, was so dahinter steckt, dass er ist rein sozialisiert in eine Bildung, wo man noch sehr viel oral voneinander gelernt hat, also sehr viel mündlich, sehr viel auswendig gelernt. Er kannte unglaublich viele Texte und das hat die Leute fasziniert. Also die Sprache war einfach, aber immer angereichert mit diesem ganzen Wissen. Er hat dort in einer der wichtigsten Moscheen gepredigt und von Anfang an, als es in Katar Radio und dann terrestrisches Fernsehen gab, hat er dort im Fernsehen, ist er aufgetreten und hat Fragen beantwortet von Zuschauerinnen und Zuschauern, die ihm per Brief Fragen geschrieben haben. Und erst später, 1996, als der Satellitenfernsehsender Al Jazeera gegründet wurde, hat er dann dort eine ähnliche Aufgabe übernommen. Da war er aber schon 70. Das heißt, bekannt war er schon vorher und dann konnten sich aber eben noch viel mehr Leute in Europa und in Amerika sich auch diese Sachen anschauen, wenn sie denn Arabisch konnten.
Und er war ja auch einer, der sich besonders auch um die europäischen Muslime bemüht hat. Er hat etwa 1997 den Europäischen Fatwa-Rat gegründet. Der sollte Rechtleitung in Glaubensfragen für europäische Muslime bieten. Und auch hier gibt es wieder diese geteilte Wahrnehmung. Manche sagen, er hat Muslimen Wege aufgezeigt, wie man Europäer sein kann, ohne seinen muslimischen Glauben zu verlieren. Und andere argumentieren, der Rat habe eine Ideologie verbreitet, die die Muslime in Europa dazu angehalten hat, sich abzusondern, vielleicht sogar Parallelgesellschaften zu bilden. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, beide Interpretationen sind möglich. Also wenn Sie sich das angucken, es gibt unglaublich viele Leute, die sich als Muslim oder Muslimin bezeichnen, die aber niemals diesen Fatwas folgen würden, weil sie das absurd finden, weil sie das vielleicht finden, dass es aus einer anderen Zeit kommt und auch zu ideologisch ist und sie wollen sich eh nicht vorschreiben lassen, wie sie ihr Leben leben sollen. Und es gibt andere, die freuen sich darüber, dass sie eine Anleitung bekommen, wie es eben in der Tradition nach islamischem Recht, also nach traditionellem islamischem Recht mit einer modernen Auslegung, wie es denn richtig wäre. Und zu denen hat er gesprochen. Und ich finde, ab diesem Zeitpunkt, wo er sich so stark in Europa engagiert, muss man sehr genau hingucken. Denn er sprach selber nur Arabisch. Er las kein Englisch, kein Deutsch, kein Französisch, keine anderen Sprachen. Das heißt, er war sehr in seinem eigenen Universum mit sich und vielleicht auch noch mit diesen alten Fragen beschäftigt, aus der Zeit, aus der er kam. Insofern sind die Fatwas, das Fatwa-Rat, die sind zum Teil sehr harmlos, zum Teil sind die problematisch und das kann man sehr gut nachvollziehen.
Was sind denn so Fatwas, die in die eine oder andere Richtung gedeutet werden können?
Also es geht zum Teil um sehr konkrete Fragen. Wenn Sie zum Beispiel verheiratet sind und als Frau zum Islam konvertieren, dann müssten Sie sich eigentlich scheiden lassen, wenn Ihr Mann nicht Muslim ist, weil nach traditioneller Vorstellung sie als muslimische Frau nicht mit einem Nicht-Muslim verheiratet sein können. Und die haben sich beraten in diesen Gremien. Aber es gibt so eine Fatwa, wo er dann gesagt hat, das islamische Recht ist eigentlich eindeutig, aber in dem Fall haben wir eigentlich nichts in der islamischen rechtlichen Tradition und auch nicht im Koran oder in dem, was der Prophet gesagt hat, wenn die Leute schon verheiratet waren. Das heißt, in dem Fall hat er dann neues Recht gesprochen, hat gesagt, wenn man schon verheiratet war und es handelt sich hier um eine Konversion, dürfen die verheiratet bleiben. Und das hat er den bestimmten Umständen in Europa zugeschrieben. Und das wird dann von manchen eben als progressiv gehandelt. Jetzt aus einer nicht-muslimischen Sicht klingt es natürlich ein bisschen absurd, aber das ist ein Beispiel.
Ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf die Reaktionen auf seinen Tod, mit denen wir dieses Gespräch ja auch begonnen haben, zurückkommen. Ein Kommentar, den fand ich interessant, da kommentiert eine deutsche Muslimin, er war das Gesicht einer Epoche und mit seinem Dahinscheiden endet auch diese Epoche. Sehen Sie das auch so? Was bleibt von Al-Qaradawi?
Ich glaube auch, dass eine Epoche endet. Und wenn Sie junge Prediger zum Beispiel im ägyptischen Fernsehen oder auf YouTube anschauen, die argumentieren ganz anders. Die, die jetzt ganz viele Follower haben und die, die Influencer sind, die sind nicht unbedingt die, die der islamischen Tradition so folgen, dass sie auf gar keine anderen Quellen zurückgreifen. Da ändert sich etwas, was die Leute anspricht, auch wenn sie vielleicht immer noch spirituell sind und sich für bestimmte islamische Fragen interessieren. Aber die Form, die Ästhetik und auch das Streitbare, was jetzt Qaradawi hat und was die Muslimbrüder haben, das sind nämlich nicht mehr die Leute, die die meisten Follower haben.
Also ein Mann, mit dem vielleicht auch eine Epoche endet. Zum Glück, würden manche da vielleicht sagen. Ich habe gesprochen mit Bettina Gräf. Sie ist Leiterin der Forschergruppe Arabische Massenmedien und transregionale Netzkulturen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dass Gott barmherzig ist, aber auch furchteinflößend, das hat vor etwas über 100 Jahren auch der Religionswissenschaftler Rudolf Otto schon analysiert. Sein Buch »Das Heilige« war damals ein echter Bestseller und es hat ihn auf einen Schlag berühmt gemacht. Kirsten Dietrich ist Ottos Verständnis des Heiligen nachgegangen und dabei auch auf Menschen gestoßen, die das heute sehr konkret nachvollziehen. Das Heilig, Heilig ist zentraler Bestandteil des christlichen Gottesdienstes. Welche Wucht dahinter steckt, das erschließt sich manchmal erst in einer besonderen Situation. Für den evangelischen Theologen und Religionswissenschaftler Rudolf Otto ergab sich eine solche Situation bei einer Marokko-Reise 1911. In der Hafenstadt Mogador besucht Otto den Gottesdienst in einer kleinen Hinterhofsynagoge. Zunächst völlig orientierungslos in unbekannten Worten und Klängen.
Da plötzlich löst sich die Stimmenverwirrung und ein feierlicher Schreck fährt durch die Glieder. Einheitlich, klar und unmissverständlich hebt es an. Kadosch, 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 Elohim Adonai Zebaoth. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth.
Die Worte kennt Otto. Sie stehen im biblischen Buch des Propheten Jesaja. Deshalb sind sie für Juden wie Christen bedeutsam. Aber erst an jenem Tag wird ihm ihre tiefe Kraft deutlich.
In welcher Sprache immer sie erklingen, diese erhabensten Worte, die je von Menschenlippen gekommen sind, immer greifen sie in die tiefsten Gründe der Seele, aufregend und rührend mit mächtigem Schauer das Geheimnis des Überweltlichen, das dort unten schläft.
Diese heilige Ehrfurcht, die Otto mit dem Pathos der vorletzten Jahrhundertwende beschreibt, fühlen Menschen auch heute noch.
Gerade dieses heilig, 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 das war für mich immer so ein bisschen furchterregend. Ja, was einen trifft bis ins Mark.
Gislana Hermann-Poppelbaum liebt die Natur. Sie ist Naturpädagogin und auch Theologin und möchte anderen das in der Natur erschließen, was über Biologie und Ökologie hinausgeht. Das könne man durchaus als heilig beschreiben.
Wenn ich draußen in der Natur bin und habe diese Erlebnisse von Staunen, Ergriffenheit. Es kann mir also auch so gehen, dass ich irgendwo stehe und einfach weine. Nicht vor Traurigkeit, sondern vor Ergriffenheit, weil mich das so betrifft, dass ich da auch so große Bewunderung hege in diesem Moment für Erscheinungen, dass ich schon denke, das könnte unter sowas wie den Begriff heilig fallen. Und da gehören Momente in der Natur wirklich dazu, wo ich da manchmal sitze und auf einmal eine Gänsehaut bekomme.
Die Gänsehaut ist etwas Übernatürliches, schreibt Rudolf Otto ziemlich am Anfang seines Buches über das Heilige. und versucht dann darzustellen, woraus sich dieses heilige als faszinierendes und zugleich unfassbares Gefühl speist. Numinos nennt Otto dieses heilige Gefühl. Das Numinose, das ist die zentrale These Ottos, bezieht seine Energie aus zwei völlig gleichberechtigten Kräften, zwei Mysterien, dem Anziehenden, lateinisch Faszinans, und dem Abschreckenden, lateinisch Tremendum.
Otto ist sehr wichtig, seine Betonung eben beiden Seiten von des Numinosen, also Tremendum und Faszinans. Und man spricht von Doppelgesicht des Heiligen. Die Religion kann auch grausam sein. Gott oder das Göttliche muss nicht notwendigerweise und unbedingt moralisch gut sein.
Sagt Wladyslaw Serikow, Religionswissenschaftler an der Universität Frankfurt am Main.
Das Numinose an sich enthält diese beiden Momente, also das Gute sozusagen und das Böse, das natürlich gefühlt wird als Tremendum und Faszinosum oder Faszinans, als Scheu und anziehende Kraft.
Über die furchterregenden Aspekte des Heiligen denken auch gläubige Menschen heutzutage wohl nicht so oft nach. Aber manche religiöse Orte lassen kaum eine andere Wahl.
Heiligkeit ist ja vielleicht auch nicht grundsätzlich was Grausames, aber hier, das ist eben diese Gräuel, die hier passiert ist, und das atmet dieser Ort, finde ich, ja.
Bettina Hillekes-Todorow ist Kunsthistorikerin. Sie hat schon oft Besucherinnen und Besucher durch die Gedenkkirche Berlin-Plötzensee geführt, gelegen neben dem berüchtigten Gefängnis- und Hinrichtungsort der Nationalsozialisten. Eine Kirche, sagt sie, in der sich dieses Abstoßende und Grauenhafte im Numinosen spüren lässt.
Auch wie ein Skelettbau, ne? Der hat ja selber was total Entfleischtes sozusagen, ja. Also es ist schon schwer, hier einfach nur Schönheit sehen zu wollen, gelingt hier nicht wirklich. Und ich glaube, das gehört halt auch zur Heiligkeit in gewisser Weise. Ich weiß das noch, also als ich das erstmal hier drin war, also dieser Ort hatte immer was Besonderes.
Die Kirche wurde in den 1960er Jahren gebaut, im Stil des Brutalismus. Das Innere ist dominiert von nacktem Beton. Und von 12 riesigen, grauschwarzen Tafeln eines Totentanzes, auf denen der Wiener Künstler Alfred Rydlitschka dem Grauen der nationalsozialistischen Morde nachspürt.
Interessanterweise ist aber ja gerade Schlachtung und Tötung und Opfer was ganz nah am Heiligen ist. Ja, weil in der Antike Altäre, die wurden noch geschmückt hinterher mit den Hörnern an den Ecken der Altäre von den Opfertieren. Das geht eigentlich ganz eng zusammen. Doch, es hat was Heiliges, trotz der Brutalität. Aber vielleicht ist das das Heiligste, was man als Mensch hat. Ja? Also wirklich für seine Überzeugung voll da zu sein.
Das Anziehende, Verlockende, zum Wundern Führende. Dieser Aspekt des Numinosen ist viel leichter verdaulich als das, was zum Fürchten ist. Aber das eine gibt es nicht ohne das andere.
Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, Ottos Buch auch selbst mal zu lesen, 2014 ist eine Neuauflage im CH Beck Verlag erschienen. In dieser Woche begehen Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt das höchste jüdische Fest, Yom Kippur. Und auch das ist ein Tag, der sehr viel mit Ehrfurcht zu tun hat. Denn Yom Kippur ist Höhepunkt und Abschluss der 10 Tage der Reue und Umkehr, die auf das jüdische Neujahrsfest folgen. Juden und Jüdinnen beten und fasten in dieser Zeit, machen sich ihre Sünden bewusst und bitten Gott um Vergebung. Und trotzdem ist Yom Kippur für die meisten zwar ein ernster, aber kein trauriger Tag, sondern ein Tag der Hoffnung. Ruth Kinney berichtet.
Wir wollen die Heiligkeit dieses Tages verkünden, denn dieser Tag weckt Gefühle der Ehrfurcht für dich. An diesem Tag werden wir von deiner Herrschaft bewegt und überwältigt. Dein Königsthron ist auf Gnade gegründet, und du regierst auf ihm in Wahrhaftigkeit.
Ich liebe Yom Kippur.
Der israelische Schriftsteller Reuven Namdar.
Ich faste zweimal im Jahr. Ich lebe nicht streng religiös, aber mir ist es sehr wichtig, die Tradition zu wahren. Ich liebe Yom Kippur sehr. Er ist ein sehr emotionaler Feiertag, ein geradezu sentimentaler Tag. Ich fühle mich nicht beschwert am Yom Kippur. Ich denke nicht, auweia, jetzt muss ich in die Synagoge gehen. Schon einen oder zwei Tage vorher bin ich ständig den Tränen nah, fast den ganzen Tag. Ich bereite alles vor, koche die Suppe, die wir vor Beginn des Fastens essen. Sogar jetzt, wo ich nur darüber spreche, spüre ich, wie mir die Tränen kommen. Yom Kippur berührt die tiefsten Gefühlsschichten.
Reuven Namdar schreibt auf Hebräisch, obwohl er seit 15 Jahren mit seiner amerikanischen Frau und seinen zwei Töchtern in der Upper West Side in Manhattan lebt. Im Januar 2015 wurde er als erster nicht in Israel lebender und in hebräischer Sprache schreibender Schriftsteller mit dem Sapir-Preis ausgezeichnet, dem wichtigsten Literaturpreis Israels. Habayit Asher Nechrav. Das zerstörte Haus lautet der Titel seines preisgekrönten Romans und spielt auf den zweiten Tempel in Jerusalem an. Reuven Namdar, der selbst jüdische und hebräische Literatur an einem College lehrt, hat sich intensiv mit den Riten im zweiten Tempel beschäftigt.
Bis zur Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach der Zeitenwende wurde dort zu Yom Kippur eine sehr schöne, aufwendige und interessante Zeremonie abgehalten. Im Mittelpunkt des Yom Kippur-Gottesdienstes stand das Sühnopfer. Und das Darbringen der Opfer im Jerusalemer Tempel geschah auf sehr ästhetische Weise, wie es zum Beispiel Rabbi Meshulam ben Kalonimus beschreibt. Der Hohepriester leitete das Ritual, das Volk sah zu. Wenn es dem Hohepriester gelang, das Ritual, bei dem er unter anderem das Allerheiligste betrat und auch den heiligen Namen Gottes dreimal laut und deutlich aussprach, erfolgreich durchzuführen, dann konnte sich das Volk Israel ein Jahr lang sicher fühlen. Es konnte darauf vertrauen, dass es ein Jahr der Ruhe und des Segens werden würde, ein Jahr, in dem es genug regnen würde, sie nicht hungern und die Kinder nicht sterben würden, ein Jahr, in dem ihre Feinde sie nicht töten würden.
Gottes Boten werden unruhig. Angst und Bangen überfällt sie und sie sagen, dies ist der Tag des Gerichts. An ihm werden Himmel und Erde im Gericht geprüft. Denn niemand ist unschuldig vor deinen Augen im Gericht.
Wenn aber dem Hohepriester das Sühneritual misslang, dann wusste das Volk, dass es jetzt ohne Schutz lebte. In der Zeit des Tempels war der Yom Kippur also eine kollektive Angelegenheit. Die Beter beteten nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Volk Israel und die ganze Welt.
Die Einzelnen und das Ganze sind ineinander verwoben, sagt Maoz Kahana. Der chassidische Gelehrte unterrichtet jüdische Geschichte an der Universität Tel Aviv.
Das Handeln des Einzelnen kann sich auf das Kollektiv auswirken. Der Einzelne kann von seiner Freiheit Gebrauch machen und sich verändern. Und indem er sich verändert, verändert er auch die Welt. In der Gemara, dem talmudischen Kerntext, heißt es, dass die Umkehr eines von sieben Elementen war, die schon vor Erschaffung der Welt existierten. Sie war schon da, noch bevor der erste Mensch geschaffen wurde und bevor es die Sünde gab. Denn die Umkehr, der Versuch, sich zu bessern, ist das Fundament unserer Welt.
Musik
der Tag des Gerichts, heißt es im Unetane Tokef, einem Gebet, das vor allem in aschkenasischen Gemeinden zu Yom Kippur gebetet wird. Der Legende nach geht es zurück auf Rabbi Amnon, der im 10. Jahrhundert in Mainz lebte. Er soll es im Yom Kippur-Gottesdienst gebetet haben, nachdem ihm der Erzbischof zur Strafe für seine Weigerung, zum Christentum zu konvertieren, Hände und Füße hatte abtrennen lassen. Bis heute steht das Unetane Tokef in aschkenasischen, aber auch in manchen sephardischen Gebetbüchern. An ihm werden Himmel und Erde im Gericht geprüft, heißt es darin, denn niemand ist unschuldig vor deinen Augen im Gericht. Zu dieser Erkenntnis kommen alle ernsthaften Beter am Yom Kippur, sagt der Schriftsteller Ruven Namdar.
An Yom Kippur besinnen wir uns darauf, dass wir in einer sittlichen Welt leben und dass jede unserer Taten Bedeutung hat, gesehen und beurteilt wird. Das kann ich jetzt leicht so dahin sagen. Wenn ich das aber wirklich ernst nehme und davon ausgehe, dass jede meiner Taten eine sittliche Bedeutung hat und die ganze Schöpfung darauf ausgerichtet ist, dass wir das Gute tun in dieser Welt, dann haben wir wirklich nicht einen Moment Ruhe. Dann wird das Leben zu einer einzigen großen Aufgabe, nämlich Gutes zu tun.
Wie ein Hirte, der seine Herde überprüft und jedes Tier unter seinem Stab vorbeiziehen lässt, so lässt du die Seelen aller Lebewesen an dir vorüberziehen. Prüfst, zählst und bewertest.
Das Konzept der Umkehr und des Erbarmens bricht die Strenge des Gerichts auf. Nach der jüdischen Tradition darf uns das Gericht nicht hartherzig machen. Deshalb verbirgt sich die Tiefe des Gerichts in der Erkenntnis, dass niemand vor ihm bestehen kann. Keiner ist perfekt. Und darum wird der Mensch, der seine Begrenztheit erkennt, seine Sterblichkeit und seine menschliche Schwäche, sich dem Erbarmen öffnen. Am Ende des Gerichts stehen Erbarmen und Mitgefühl.
Yom Kippur kann als Fest der Möglichkeiten verstanden werden. Wer seine Schwäche erkennt und umkehrt, dem eröffnen sich neue Wege, dem werden neue Anfänge geschenkt. Gott hält den Seinen die Tür auf.
Bis zum letzten Stoß des Shofar am Ende des Schlussgebets der Ne'ilah. In den größeren Synagogen ist es Tradition, vor der Ne'ilah noch einen Prediger zu bringen, der die Gemeinde stark auffüllt. Man möchte noch mal einen letzten Push geben. Dahinter steht der Gedanke, dass die Ne'ilah die letzte Stunde des Yom Kippur ist und die Gemeinde auch erst ganz am Ende, im letzten Augenblick, die Versöhnung mit Gott erwirken kann.
Es bleibt also spannend bis zur letzten Minute. Ruth Kinney hat Eindrücke dazu gesammelt, wie Juden und Jüdinnen Yom Kippur begehen. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.